Wir sind bald am Ende mit Jesaja. Heute wollen wir die Kapitel 61 bis 64 betrachten und dann bleibt noch ein Bibelstudientag, um zum Ende der 66 Kapitel zu kommen. Und wir sind ja da ziemlich Vers für Vers durchgegangen. Ein gewaltiger Reichtum findet sich in dieser einen Rolle. Jetzt lese ich aus Kapitel 61 ab Vers 1. Der Geist des Herrn, des Ewigen, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden Terebinten der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Ewigen zu seiner Verherrlichung. Zunächst mal bis hierhin. Hier hören wir die Stimme des Messias im Alten Testament. Er verkündet Gottes Gnade und Gottes Gericht. Wir haben ja in Jesaja bereits vier messianische Gottesknecht-Gedichte gefunden. Kapitel 42, 1 bis 9, wo Gott über den Messias sagt, siehe mein Knecht. Dann Jesaja 49, 1 bis 13, wo der Messias speziell Europa anspricht. Dort haben wir gesehen, das Kapitel richtet sich ganz speziell an die Iyim, die Inseln, aber das hebräische Wort Iyim, haben wir damals gesehen, bezeichnet speziell die Inseln des mittelländischen Meeres auf der europäischen Seite. Zusammen mit den Küsten von der Türkei bis nach Spanien. So ist Iyim ganz speziell Europa im Alten Testament. Und der Messias spricht dort Europa ganz speziell an. Als den Kontinent aus allen fünf Kontinenten, der eine ganz besondere Beziehung zu dem Messias bekommen sollte. Und dann haben wir auch Kapitel 50 betrachtet, wo der Messias spricht über seine Geißelung und Misshandlung. Und schließlich das bekannteste, Jesaja 53. Eigentlich Jesaja 52, Vers 13 bis 53 am Schluss. Das bekannteste dieser Gottesknecht-Gedichte, das auch in missionarischer Hinsicht von besonderer Bedeutung ist. Denn die meisten messiasgläubigen Juden, man rechnet heute mit etwa 400.000 bis 500.000 Bekehrten weltweit. Natürlich nicht in Israel, sondern weltweit. Und die meisten sind in den USA und Kanada. Aber die meisten werden wohl bezeugen, dass dieses Kapitel eine Schlüsselstelle war für ihre Bekehrung. Aber wir haben gesehen, dieses Kapitel ist nicht nur wichtig zur Bekehrung von Juden, sondern in Apostelgeschichte 8 sehen wir, wie ein Afrikaner aus Schwarzafrika durch dieses Kapitel zum Glauben kam an den Retter. Und er ging dann zurück mit der Jesaja-Rolle nach Schwarzafrika. Und jetzt schließlich eben Jesaja 61, 1 bis 3. Das letzte in dieser Fünfer Serie. Und die Auslegung finden wir so wunderbar im Neuen Testament, in Lukas 4, wo der Herr Jesus in der Zeit seines öffentlichen Dienstes wieder zurückkam nach Nazareth, wo er die meiste Zeit seines Lebens hier auf Erden verbracht hatte. Ich lese aus Lukas 4 ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und das Gerücht über ihn ging aus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Ich muss erklären, der Synagogengottesdienst damals im ganzen Land Israel lief so ab. Man verlas zuerst einen Abschnitt aus der Tora. Die 5 Bücher Mose waren damals so eingeteilt in Abschnitte, dass man innerhalb von 3 Jahren einmal durch alle 5 Bücher Mose hindurchkam. Erst später in der Geschichte des Judentums hat man die Parashot, die Abschnitte, verlängert. Heute sind sie so eingerichtet, dass man einmal in einem Jahr durch alle 5 Bücher Mose hindurchkommt. Und das war die grundlegende Lesung. Und dann wurden in einem zweiten Teil Abschnitte aus den Propheten verlesen. Und jetzt sehen wir, das war also jetzt der zweite Teil. Jetzt kam die Prophetenverlesung und da steht der Herr Jesus auf. Vers 17, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Buch meint natürlich eine Rolle. Das Wort wurde benutzt auch für die Rollen. Buch. Das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Er hat das also aufgerollt. All die Kapitel durch, ja. Die Kapitelanteilung gab es noch nicht. Es war viel schwieriger, einen Abschnitt zu finden damals als heute, wo man die Kapiteleinteilung und sogar Verseinteilung hat. Das kam erst viel später dazu. Und er hat dann die Stelle, die wir heute als Jesaja 61 bezeichnen, aufgeschlagen und er liest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Ich muss erklären, das ist bis zum heutigen Tag so, wenn man das Wort Gottes lehrt in der Synagoge, dann steht man nicht. Wir sind das so gewohnt, dass man normalerweise steht beim Lehren. Aber in der Synagoge war das damals und bis heute so, dass man sitzt beim Lehren. Und darum setzt sich der Herr hin. Wir kennen vielleicht auch Lukas 5, wo der Herr Jesus in ein Boot ging und die Leute am Ufer lehrte. Und da steht, er setzte sich in dem Boot und lehrte die Volksmenge. Das war ganz normal, so wie man es auch in der Synagoge machte. Und auch bei der Bergpredigt, Matthäus 5, sehen wir, wie der Herr Jesus auf dem Berg war und er hat sich gesetzt und dann die Volksmenge gelehrt. Also darum, nach der Lesung setzt er sich und jetzt kommt die Lehre, die Auslegung. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und so weiter. Also, der Herr erklärt, dass diese Worte sich auf ihn beziehen. Er ist es, der gesalbt ist mit dem Heiligen Geist. Und da nimmt er Bezug auf diese Salbung, die geschehen ist am Jordan. Als er sich von Johannes dem Täufer hat taufen lassen, da kam der Heilige Geist auf ihn als Menschen. Der Herr Jesus ist wirklicher Mensch geworden. Und dort am Jordan wurde er gesalbt für den Dienst der 3 Jahre öffentlichen Predigen, des öffentlichen Predigens. Und das zeigt uns also hier in Kapitel 61 von Jesaja, spricht Jesus Christus selbst, der Geist des Herrn, des Ewigen ist auf mir, weil der Ewige mich gesalbt hat Und dann kommt eben diese ganze Auflistung, wie er kommen sollte, um den Menschen in Not den Ausweg aus der Gefangenschaft der Sünde und der Knechtschaft Satans zu weisen. Und interessant ist, in Lukas 4 ist das Zitat nur wiedergegeben bis zu dem Punkt, wo da in Jesaja 61,2 steht, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn. Und dann geht es nicht mehr weiter, wo steht, und den Tag der Rache unseres Gottes. Und wir haben gesehen, die Menschen in der Synagoge, sie geben alle Zeugnis von den Worten der Gnade. Der Herr Jesus sagt, jetzt ist diese Zeit gekommen, die ja genannt wird, das Jahr der Annehmung des Herrn. Oder wie es in Lukas 4 wiedergegeben ist, das angenehme Jahr des Herrn. Dieser Ausdruck ist eine Anspielung auf 3. Mose 25, wo es um die Gesetzgebung geht über das Jubeljahr. Ich meine, Gott hat das dort so festgelegt, die Israeliten mussten in einem 7-Jahr-Zyklus rechnen. Alle 7 Jahre war ein Sabbatjahr. Da musste man die Felder brach liegen lassen, damit sie sich wieder erholen konnten. Das war also das 7. Jahr, das Sabbatjahr. Das war damit auch, kann man sagen, ein gewisses Jahr der Ruhe für alle Bauern. Und die meisten waren ja eben Bauern in Israel in der Zeit des Alten Testaments. Und das war natürlich auch eine Einrichtung zugunsten der Gesundheit. Ja? Nicht nur musste Israel jeden 7. Tag ruhen, sondern auch alle 7 Jahre gab es beruflich eine ganz deutliche Rückstufung. Und dann wird dort in 3. Mose 25 erklärt, aber alle 7 mal 7 Jahre kommt dann die Ausrufung des Jubeljahres. Das war das Jahr der Befreiung, der Erlösung. Ich muss erklären, die Wirtschaft Israels, von Gott geordnet für sein Volk, war ganz speziell. Erhaben über jeglichen Kapitalismus und auch über jeglichen Kommunismus. Es war nämlich so, jede Familie bekam Grundeigentum im Land Kanaan. Ich war, nachdem unter Josua das Land erobert worden war, wurde es verteilt unter die 12 Stämme und jede Familie bekam Grundeigentum. Das zeigt uns grundsätzlich, Gott will Privatbesitz. Wenn die Sozialisten gelehrt haben, Eigentum ist Diebstahl, dann ist das eine Lüge. Das ist eine Auflehnung gegen Gottes Gedanken. Gott will Privateigentum. Und er schützt es sogar durch die 10 Gebote, wenn es heißt, du sollst nicht stehlen. Und im 10. Gebot, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Und da kommt noch eine Aufzählung, was das alles umfasst. Also grundsätzlich, Gott will Privateigentum. Kommunismus ist unbiblisch. Aber jetzt konnte es sein, dass es Missernte gab, Krankheit, Feuersbrunst und so weiter, so dass gewisse Familien in Not kamen. Und dann konnten sie ihr Land verkaufen. Und dadurch konnten sie Geld oder Kaufkraft freisetzen in der Not. Aber Gott hat einen Riegel geschoben. Das sollte nicht dazu führen, dass eine Masse von mittellosen Leuten entstehen und andere, die konnten immer mehr Privateigentum anhäufen und immer größere Großgrundbesitzer werden. Es war nämlich so, eben nach 50 Jahren, nach 7 mal 7 Jahren, wurde das Jahr der Freiheit mit dem Schofarhorn geblasen am Anfang des Jahres. Das Neujahr ist ja im Herbst nach dem biblischen Kalender. Wurde das Jahr der Befreiung geblasen und dann mussten all diese verarmten Familien wieder in den Besitz ihres ursprünglichen Grund und Bodens zurückkehren. Also damit konnten die Großgrundbesitzer nicht beliebig expandieren. Und es konnte kein verarmtes Proletariat entstehen. Es ist wunderbar, wie das eingerichtet war. Und damit war natürlich auch gesichert, je näher man zum Jubeljahr kam, desto weniger wert war der Boden. Ja, das gab natürlich eine deutliche Wertschwankung, je nachdem, wo man in Bezug auf das Jubeljahr stand. Aber dann kam dieses Jubeljahr, das war eben ein Jahr der Freude, wo verarmte Familien, die in Not waren, wieder zurückkehrten zu dem Grundeigentum, das Gott ihnen zugedacht hatte. Aber wir sehen jetzt in Jesaja 61, das hat Gott so eingerichtet als ein prophetisches Bild. Das sollte zeigen, wenn einmal der Messias kommt, dann wird er ein Jubeljahr ausrufen. Dieses Schofarhorn, mit dem das angekündigt wurde, das spricht von einem Messias, der mit Autorität und Macht Befreiung verkündigen wird. Aber jetzt im geistlichen Bereich, wenn hier gesprochen wird über die gebunden sind im Kerker, dann ist gemeint, die Menschen, die gebunden sind an die Sünde und an Satan, die werden durch den Messias frei gebracht werden. Und ich war das Schofarhorn, das spricht ja von Autorität und Kraft. Man muss mal ein Schofarhorn ein bisschen auf den Kopf schlagen. Dann merkt man, warum ein Schofarhorn von Autorität und Stärke spricht, ja? Oder man muss mal mit einem männlichen Schaf einen Konflikt bekommen. Dann merkt man es auch. Und so hat sich das also erfüllt, als der Herr Jesus in Nazareth verkündigt hat, jetzt sind diese Worte erfüllt. Jetzt ist der Retter da und jeder kann befreit werden von Schuld und Sünde und Gebundenheit an die Macht der Finsternis. Und die Menschen waren überwältigt. Aber interessant, eben sie waren überwältigt über die Worte der Gnade, denn der Herr hat dieses Wort den Tag der Rache eben nicht das ausgeführt, sondern das Jahr der Annehmung. Merken wir den Unterschied, das Jahr der Annehmung und dann den Tag der Rache. Das ist kürzer. Der Tag der Rache meint nämlich prophetisch nur gerade die letzten Jahre, bevor Jesus Christus als Messias und Richter der Welt wiederkommen wird. Die große Drangsalszeit wird bezeichnet in der Bibel an vielen Stellen als der Yom Adonai, der Tag des Herrn. Das ist der Tag des Gerichts und des Wolkendunkels, wo Gottes Gericht die ganze Erde treffen wird. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben, wo dieser Tag des Herrn im Alten Testament beschrieben wird. An so vielen Stellen, Jesaja, Hesekiel, Joel, Amos, Obadja, Zephania, sehr oft, Malachi, und auch im Neuen Testament wird er erwähnt. Übrigens darf man ihn aber nicht verwechseln mit dem Tag des Herrn in Offenbarung 1, Vers 10, wo Johannes sagt, am Tag des Herrn war ich im Geist. Da bekam er die Offenbarung. Und dieser Ausdruck ist ganz anders im Griechischen als in den Stellen Apostelgeschichte 2,20, 1. Thessalonicher 5,2 und so weiter, wo der Tag des Herrn als Gerichtszeit erwähnt wird. Der Ausdruck in Offenbarung 1, Vers 10, Hekyriake Hemera, kommt nur davor in der Bibel. Und das heißt, der dem Herrn gehörende Tag. Das ist ein Tag in der Woche, der ganz besonders dem Herrn geweiht ist. Und das ist von der frühesten Christenheit, das kann man auch belegen anhand von Schriften bis in die frühe Christenheit, das war immer die Bezeichnung des ersten Tages der Woche. Die Bibel spricht nicht von einem Sonntag, aber von dem ersten Tag der Woche. Das war der Tag, an dem der Herr Jesus auferstanden ist als Sieger. Das ist auch der Tag, mit dem die Bibel beginnt. Ich war, die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Aber sie sagt eben nicht Sonntag, sondern sie sagt der erste Tag. Das war der Tag, an dem Gott die Welt ins Dasein rief. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und der erste Tag der Woche war eben auch der Tag, an dem Gott Leben aus den Toten gewirkt hat. Wo der Herr Jesus auferstanden ist, um nie mehr zu sterben. Wo sein Sieg offenbar wurde für alle Ewigkeit. Und darum ist der Tag des Herrn im Neuen Testament dann der Tag geworden, an dem sich die Christen ganz speziell versammelt haben. Darum sehen wir in Apostelgeschichte 20, als wir versammelt waren, schreibt Lukas, am ersten Tag der Woche, um Brot zu brechen. Das war der spezielle Tag des Zusammenkommens. Also das war nur so eine Zwischenbemerkung, eben damit man keine Verwechslung macht mit diesem Tag des Gerichts, dem Tag des Herrn. Oder hier in Jesaja, der Tag der Rache unseres Gottes. Nun, der Herr Jesus kam das erste Mal, um Gnade zu bringen und nicht das Gericht. Er kam als Heiland der Welt. Und erst das zweite Mal wird er kommen als der Richter der Welt. Und darum hat er da in Nazareth betont, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn. Und die Leute sind erstaunt über diese Worte der Gnade, nicht des Gerichts. Und nun dieses Jubeljahr war also ein prophetisches Bild auf diese Zeit, wo Gott den Menschen in einer ganz besonderen Weise seine Gnade offenbaren würde, wenn der Messias das erste Mal kommt. Eben als der leidende Messias, der für unsere Sünden sterben musste, wie wir das in Jesaja 53 gefunden haben. Der das Problem der Sünde löst und dann als Sieger aufersteht. Wir haben die Auferstehung gefunden in Jesaja 53. Und so können wir sagen, die Epoche, in der wir leben, die Epoche, in der das Evangelium in allen 5 Kontinenten verkündigt wurde, und noch mehr, allen Nationen verkündigt worden ist, das ist die Epoche, in der wir jetzt leben. Das bezeichnen wir als die Zeit der Gnade. Und da ist eben Wirklichkeit geworden, was wir schon in Jesaja 49 gefunden haben, wo Gott dem Messias sagt, ich lese nochmals, 49 Vers 6 am Schluss, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Und wir haben ja schon gesehen, das Ende der Erde, das ist das Festland der Erde, das vom Land Israel, das Gott als Mittelpunkt der Welt betrachtet, Hesekiel 5, Vers 5, am weitesten entfernt ist. Also, wenn man nach Patagonien geht, nach Argentinien oder Chile, dann ist man am Ende der Welt. Oder wenn man nach China geht oder auf die Philippinen, dann ist man am Ende der Welt. Oder nach Neuseeland und nach Südafrika. Oder nach Alaska. Das ist alles das Ende der Welt. Oder nach Skandinavien. Es hört dann mal auf, oder? Mal ist Schluss. Mit weiter Reisen. Nicht wahr, wenn man nach San Francisco geht und noch weiter, dann ist man schon wieder auf einem Heimweg. Und so ist eben bis an die Enden der Erde, das heißt bis zum entferntesten, zu den entferntesten Teilen des Festlandes. Und so ist es heute, dass alle Nationen der Welt, nicht alle Stämme, nicht einmal alle Völker, ich glaube, man unterscheidet etwa 10.000 verschiedene Völker. Indien besteht aus vielen Völkern, Russland auch und so weiter. Aber alle Nationen sind erreicht. Und das hat ja der Herr Jesus in Matthäus 24 vorausgesagt, dass das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden, allen Nationen, griechisch ethnos, nicht Völkern. Das wäre Laoi, Laos, Mehrzahl Laoi. Aber er benutzt das Wort ethnos. Und das ist die größte Einheit, größer als Volk. Und in unserer Zeit sind jetzt alle Nationen erreicht worden. Und alle werden gleichzeitig mit dem Evangelium bedient. Und dann sagt der Herr Jesus, und dann wird das Ende kommen. Das Ende, das ist eben eine Bezeichnung für diesen letzten Abschnitt, für diese Jahre, gerade vor der Wiederkunft Christi, die große Drangsal, der Tag des Herrn. Ja, so leben wir in einer ganz wunderbaren Zeit. Es ist eben das Jahr der Annehmung des Herrn, wo Gott Menschen aus allen Völkern annimmt, die kommen und ihre persönliche Schuld bekennen und glauben, dass der Messias, der Herr Jesus, für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist, nach Jesaja 53. Wir haben in 2. Korinther 6 noch einen ganz besonderen Ausdruck in dem Zusammenhang. 2. Korinther 6, Vers 2 am Schluss, dort heißt es: Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Also hier wird unsere Epoche genannt, der Tag des Heils. Und in Jesaja 61 und Lukas 4, das Jahr der Annehmung. Aber eben, wenn wir jetzt Jesaja 61 weiter studieren, sehen wir, das ist eine Sache, das erste Kommen des Herrn, um Gnade zu bringen als Heiland der Welt. Aber wir müssen auch die andere Seite betonen und den Tag der Rache unseres Gottes. Das Gericht kommt auch, der Richter der Welt wird bald kommen. Wir leben in der Endzeit, eben in dieser Zeit, wo das Evangelium nun alle Nationen erreicht hat. Und dann wird weiter erklärt, der Messias sagt, und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer und so weiter. Also der Messias wird kommen als Richter der Welt, Tag der Rache, aber es ist die Zeit, wo Zion, Jerusalem, schließlich befreit und die größte Herrlichkeit seiner Geschichte erleben wird. Jerusalem wird aus aller Not herausgeführt werden und wird dann, wenn der Herr Jesus als König der Welt hier auf Erden herrschen wird, wird Jerusalem die Hauptstadt der Welt sein. Diese Stadt am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und dann wird von dieser Endzeit gesagt in Vers 4, und sie werden die uralten Trümmer aufbauen, die Verwüstungen der Vorzeit aufrichten. Und sie werden die verödeten Städte erneuern, was wüst lag von Geschlecht zu Geschlecht. Nun muss uns klar sein, die Endzeit beginnt nicht erst mit dem Tag der Rache, sondern die Endzeit, das haben wir immer wieder gesehen, beginnt mit dem, dass Gott sein unter alle Völker zerstreutes Volk Israel wieder heimführt ins Land der Väter. Ich habe das schon so viele Mal gesagt, das hat begonnen 1882, als die erste Einwanderungswelle damals aus Russland stattfand. Und dann kam die zweite, die dritte, die vierte und so weiter bis heute, dass 3 Millionen aus etwa 130 Ländern zurückgekehrt sind. Und was haben sie gemacht? Sie haben begonnen, alttestamentliche Städte wieder neu aufzubauen. Und für uns sind das jetzt moderne Städte mit pulsierendem Leben. Aber eben, das geht weiter. Die Endzeit ist nicht nur die Zeit von 1882 bis heute, sondern das geht weiter bis zur Entrückung der Gemeinde, die jeden Tag geschehen könnte. Und dann danach, wenn eine Erweckung stattfinden wird in Israel, dass der Überrest Israels sich bekehren wird zum Messias, und dann wird die große Drangsalszeit kommen, der Antichrist tritt auf und so weiter, bis schließlich Jesus Christus als König der Welt und Richter der Welt wiederkommt. Und so bezieht sich das hier eben bereits auf die heutige Zeit, aber geht dann weiter über das hinaus. Und in diesen Versen geht's bis ins tausendjährige Reich. Also das Land Israel war wirklich ein heruntergekommenes Land. In aller Munde einfach Palästina genannt. Aber wirklich, wirklich runtergekommen. Ich war als Mark Twain Palästina besucht in den 1860er Jahren, hat er später in seinem Buch Unsträflich im Ausland geschrieben von diesem Land. Es ist spärlich bewohnt. Es hat nichts Liebliches für das Auge. Es ist ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Und das entspricht genau dem. Sie werden die uralten Trümmer aufbauen, die Verwüstungen der Vorzeit aufrichten und sie werden die veröden Städte erneuern, was wüst lag von Generation zu Generation. Das ist so geschehen in den vergangenen 2000 Jahren. War das so? Aber dann wird weiter erklärt, was alles noch kommen wird. Und Fremdlinge werden dastehen und eure Herden weiden. Und Söhne der Fremde werden eure Ackerleute und eure Weingärtner sein. Natürlich könnte man sagen, ja, das sind all diese Ausländer, die gekommen sind, um in den Kibbuzim zu helfen. Aber es geht viel weiter, denn wir sehen bereits ein erneuertes Israel. In Vers 6 steht, ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man euch heißen. Ihr werdet der Nationen Reichtümer genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Ich meine, das ist noch nicht so. Das Volk Israel wird heute gesammelt, zurück ins Land. Aber die meisten sind nicht bekehrt. Aber das musste so sein, denn in Hesekiel 36 steht, dass Gott sein Volk in einem unreinen Zustand zurückführt. Und erst wenn sie dann im Land sind, wird er sie reinigen. Und das wird geschehen nach der Entrückung der Gemeinde. Also wenn die heute geschehen würde, dann würde das gerade in der nächsten Zeit geschehen, dass es in Israel eine Erweckung gibt. Dass zuerst 144.000 zum Glauben kommen werden. Und die werden dann evangelisieren. Und schließlich durch die Drangsal hindurch wird ein Drittel der Bevölkerung sich bekehren. Denn in Sacharja 13,8 steht, dass in der großen Drangsal, das heißt in den 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi, da werden 2/3 der Bevölkerung in Israel ums Leben kommen. Und 1/3 wird in dieser Not sich bekehren und zu Gott rufen und er wird befreit werden, wenn der Herr Jesus dann kommt auf dem Ölberg und sein Volk befreit. Und dann wird das eben wahr sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man euch heißen. Israel wird eine Sonderstellung einnehmen unter allen Völkern. Das ist heute nicht so. In Galater 3 lesen wir ganz klar, was gilt für die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde. Da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Also man ist nicht etwas Spezielles, wenn man jüdische Abstammung hat. Das hat in Bezug auf die Stellung in der Gemeinde überhaupt keine Bedeutung. Und das muss man immer wieder neu betonen. Aber nach der Entrückung wird Israel als das irdische Volk wieder eine Sonderstellung bekommen. So wie es in Römer 11 heißt, und alsdann wird ganz Israel gerettet werden. Gut, wobei ganz Israel, das ist dann 1/3, der überlebt. Wenn 2/3 umkommen, dann wird 1/3 ganz Israel sein. Also da muss man schon tief durchatmen. Nur, wenn man wissen könnte, 1/3 der Schweiz wird gerettet werden, dann könnte man tief aufatmen. Ja, ich lese weiter. Anstatt eurer Schmach, wenn wir denken, das ist 700 vor Christus geschrieben worden, da ist all das noch nicht geschehen, all diese Verlästerung der Juden, bis in unsere Zeit, ist alles nicht geschehen damals. Aber Jesaja schreibt schon, wie dann, wenn die Endzeit eben da ist und der Messias kommen wird, dann wird die Schmach den Juden weggenommen werden. Merken wir, wie viel prophetisches Gewicht darin liegt. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Lande das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Denn ich, der Ewige, liebe das Recht, ich hasse den frevelhaften Raub und ich werde ihnen ihre Belohnung getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ihr Same wird bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden sie erkennen, dass sie ein Same sind von dem Herrn, den der Herr gesegnet hat. Also, hier wird gesagt, Gott wird mit Israel einen ewigen Bund schließen. Das ist der neue Bund. In Jeremia 31,31 sagt Gott, dass er dann in der Zeit des Messias mit Israel, mit dem zwölfstämmigen Volk Israel, nämlich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, die zehn und die zwei Stämme, wird er einen Bund schließen, einen neuen Bund. Und jetzt sehen wir auch gleich, dass der neue Bund, der wird nicht mit der Gemeinde geschlossen, sondern mit Israel. Und das ist dieser ewige Bund. Aber ich habe trotzdem eine gute Nachricht. Denn die Grundlage dieses Bundes hat der Herr Jesus bereits gelegt, als er das erste Mal kam und sein Blut gegeben hat. Als er das Abendmahl einsetzte, am Vorabend der Kreuzigung, hat er erklärt, im Zusammenhang mit diesem Kelch, das ist das Blut des neuen Bundes. Also das Blut, das auf dessen Grundlage dieser Bund einmal geschlossen wird mit Israel, das wurde da, als der Herr Jesus das erste Mal kam, wurde die Grundlage des Bundes gelegt. Und aus diesem geflossenen Bundesblut, erklärt uns Jeremia 31, entsteht gewaltiger Segen. Gott spricht zum Beispiel darüber in Jeremia 31,31, dass er ihnen dann ein neues Herz geben wird. Das heißt, er wird die Wiedergeburt wirken. Aber das haben wir Gläubige der Gemeinde heute schon jetzt. Alles, was dort aufgezählt wird, auch, dass Gott sagt, ich werde ihnen alle ihre Sünden vergeben und nie mehr gedenken, das haben wir alles auch. Das heißt, obwohl der Bund nicht mit der Gemeinde geschlossen wird, sondern mit Israel, haben wir bereits alle Bundessegnungen bekommen. Und unter uns gesagt noch viel mehr dazu. Ja, so wie es in Epheser 1, Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örten in Christus. Wie er uns auch aus der Welt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt und so weiter. Jede geistliche Segnung. Ja, aber eben wichtig, der Bund ist nicht mit der Gemeinde geschlossen, sondern wird, wie es auch hier wieder bestätigt wird, und an vielen anderen Stellen, dieser neue Bund wird an vielen Stellen im Alten Testament schon erwähnt, immer mit Israel. Aber der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 3, wir sind Diener des neuen Bundes. Das heißt, wenn wir das Evangelium heute verkündigen, weltweit, und Menschen zum Glauben kommen, zur Bekehrung kommen, dann werden sie wiedergeboren, bekommen ein neues Herz und sie bekommen völlige Sündenvergebung und völlige Entlastung. Eben, es ist das Jahr der Annehmung, wo aller Druck der Sünde und der Herrschaft Satans weggenommen wird. Und so sind wir Diener des neuen Bundes, denn wir verbreiten weltweit die Segnungen des neuen Bundes. Aber nichtsdestotrotz bleibt, dass Gott diesen Bund mit Israel am Anfang des tausendjährigen Reiches schließen wird. Und dann in Vers 10 sehen wir, wie das erneuerte Israel jubelt. Und das können wir natürlich wunderbar auf uns anwenden. Ich lese nochmals: Hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Denn wie die Erde ihr Gespross hervorbringt und wie ein Garten sein Gesätes aufsprossen lässt, also wird der Herr, der Ewige, Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen. Also diese wunderbaren Aussagen können wir ganz persönlich auf uns übertragen. Es ist einfach wichtig bei der Bibelauslegung, dass wir zuerst sehen, die direkte Auslegung bezieht sich auf Israel, aber die Anwendung, die Übertragung bezieht sich auf uns. Wir können sagen, hoch erfreue ich mich in dem Herrn, meine Seele soll frohlocken in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. In vielen Gemeinden hat man sich das angewöhnt, wenn man singt, dass der Gemeindegesang so ist, dass jeder nur etwa so laut singt, dass vielleicht der nebendran noch hört, dass jemand singt. Ich war vor kurzem in Brasilien an einer Konferenz. Da kamen etwa 730 Leute, die wurden untergebracht in drei Hotels und die haben einen Weg auf sich genommen. Gewisse kamen 1000 Kilometer, andere 2000, 3000 oder 4000 Kilometer vom Amazonasbecken. Das wäre ja, wie wenn wir von Zürich nach Saudi-Arabien gehen würden für eine Konferenz. Und was ich unter anderem von den Brasilianern gelernt habe, ist, wie die singen. Das ist wunderbar. Da hat man das Gefühl, die singen alle so, dass man das nicht nur gerade nebendran sitzen, etwas hören. Nicht alle Lieder müssen so gesungen sein. Zum Beispiel im Psalm 88 heißt es in der Überschrift, nur so zwischendurch mal gesagt, da gibt es genaue Anweisungen, wie man aufführen muss. Da steht ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Koras, dem Vorsänger, nach Machalat Leanot. Ja, das heißt, nach schwermütiger Weise zu singen. Aber da geht es um einen Kreuzespsalm, wo man die Leiden des Herrn singt. Und das muss man nicht herausschreien. Aber wenn wir ein Lied singen, wo wir unsere Freude des Heils ausdrücken, wie hier, hoch erfreue ich mich in dem Herrn, meine Seele soll verlocken in meinem Gott, dann müssen wir nicht ausflippen. Aber dann können wir wirklich von Herzen singen und das tönt so viel schöner als nur so. Fast, gut, wenn 100 Leute ein bisschen brummeln, das klingt immer noch recht, ja. Aber es drückt einfach zu wenig aus, was in diesen Versen ausgesagt wird. Und so sollten wir in den Liedern eben Freude ausdrücken können und auch Traurigkeit und ganz verhalten. Ja, fahren wir weiter. Kapitel 62. Gott spricht: Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein. Bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel. Sehen wir, die erste Verszeile sagt, um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und dann die nächste, es ist alles ein Gedicht, fast alles in Jesaja. Und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein. Da wird das Gleiche mit verschiedenen Worten ausgedruckt. Und wir sehen, parallel zu Zion ist Jerusalem. Der Ausdruck Zion wird oft austauschbar mit Jerusalem verwendet. Aber ich muss doch erklären, dass man sich immer wieder im Klaren ist, wovon eigentlich die Rede ist. Zion ist im Alten Testament der Name des Tempelberges. Im heutigen Ost-Jerusalem. Und dieser Berg wird auch genannt an wenigen Stellen der Berg Moria. Und heute wird in Jerusalem ein Nachbarhügel Zion genannt. Und das verwirrt. Aber diese Bezeichnung ist erst zu belegen seit etwa 100 nach Christus. Also das ist eigentlich eine nachbiblische Bezeichnung. Aber wir müssen einfach festhalten, in der Bibel ist der Berg Zion immer der Tempelberg, der Berg Moria. Auf dem Südabhang des Berges Zion oder Moria war das ursprüngliche Jerusalem aufgebaut. Schon zur Zeit von Abraham, da wurde es genannt Salem, kurz so Form von Jerusalem, Gründung des Friedens. David hat diese kleine Stadt später erobert und seinen Palast am Nordende hingebaut. An das Nordende. Schon außerhalb der Stadtmauer. Aber dann hat sein Sohn Salomo die Stadt ausgebaut bis auf die Bergeshöhe und dort den ersten Tempel gebaut. Und nach Salomo, unter den Königen von Juda, wurde die Stadt nach Westen hin ausgebaut. Und so ist Jerusalem im Lauf der Geschichte gewachsen und heute ist es eine Großstadt von etwa 500.000 Einwohnern. Ja, aber Darum, Zion bezeichnet die gleiche Stadt wie Jerusalem, aber mit Betonung auf das Herzstück. Und das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und wenn wir denken, am 29. November 1947 hat die UNO eine ganz wichtige Abstimmung gehabt. Und da wurde beschlossen, dass die Juden einen Staat gründen dürfen in Palästina. Und die Mehrheit der Nationen in der UNO haben zugestimmt. Aber die UNO hat beschlossen, der Berg Zion, Ostjerusalem, soll ausgeklammert sein. Und da haben die Juden am 14. Mai 1948 den Staat gegründet, aber ohne Zion. Muss man sich vorstellen, dass das Herzstück wurde ausgeklammert. Und dann ist ja der totale Krieg ausgebrochen. Etwa 8, 9 Armeen sind gegen Israel vorgegangen, um den Staat zu vernichten, die Juden auszulöschen. Und in diesem Krieg konnte Jordanien mit seinen Verbündeten Ostjerusalem mit dem Tempelberg, das, was die UNO eigentlich internationalisieren wollte, als internationale Stadt aufstellen wollte, das haben sie erobert und dann durch eine Mauer abgetrennt. Und von da an konnte kein Jude aus dem israelischen Staatsgebiet mehr hinübergehen, um an der Klagemauer, oder wie man im Hebräischen sagt, einfach Hakotel, die Mauer, um dort zu beten. Das war ein unmöglicher Zustand und die UNO hatte keine Kraft, irgendetwas zu ändern. Da hat man das einfach stehen lassen, jahrelang. Da wurde keine weltweite Diplomatie gemacht. Die Jordanier sollen doch das bitte zurückgeben. Das ist gegen internationales Recht. Das war kein Thema. Das blieb einfach so. Bis die arabische Welt ein zweites Mal versuchte, Israel auszulöschen. Jetzt aber hochgerüstet mit modernen sowjetischen Waffen. Und da kam es zum Sechstagekrieg. Und da hat die israelische Regierung beschlossen, jetzt holen wir den Tempelberg. Und da wurde im Sechstagekrieg Ostjerusalem mit Zion erobert. Die Mauer wurde weggemacht. Jerusalem wurde vereinigt. Und man sagte, das ist die ewige, ungeteilte Stadt Jerusalem. Man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Euphorie war damals in Israel. Nämlich genauso wie das im Psalm 126 prophetisch beschrieben ist. Lesen wir. Psalm 126. Als der Herr das Schicksal Zions, des Tempelberges, wendete, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. Tatsächlich, nach 6 Tagen waren allen 3 Fronten Ruhe. Gegen eine riesige Übermacht. Also, die ganze Welt hat gesehen, was da geschehen ist, das war nicht normal. Ist unglaublich. Aber das gehört dazu, wie Gott sagt, um Zions Willen will ich nicht schweigen. Es hat ausgesehen, jahrhundertelang, als wäre Zion kein Thema mehr. Und im Judentum hat man jeden Tag 3-mal gebetet, durch all die Jahrhunderte hindurch, dass Gott doch die Zerstreuten wieder heimführen solle und dass der Tempel wieder aufgebaut werde. Und das Gebet wurde über Jahrhunderte hinweg nicht erhört. Und plötzlich sehen wir, wie die Ereignisse sich so überschlagen haben, dass man sehen kann, eben Gott hat Zion nicht vergessen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Die ganze Welt protestiert jetzt und sagt, das ist Verstoß gegen internationales Recht, dass die Juden jetzt in Ostjerusalem sind. Das hat früher niemand interessiert, muss man sagen. Das war kein Thema in der Weltpolitik. Und jetzt plötzlich ist es ein Thema. Aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Gott sagt hier, ich will nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel. Eben, die Prophetie geht weiter, bis dann ins tausendjährige Reich. Dann wird Jerusalem, Zion, vollkommen befreit sein. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen. Jetzt stellen sie die Gerechtigkeit in Frage. Sie sagen, das ist Verstoß gegen die Gerechtigkeit des internationalen Rechtes. Aber dann werden sie alles anerkennen müssen. Und alle Könige, deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr wird man dich, ich habe den hebräischen Namen auf dem Skript aufgeführt, Asuva heißen, Verlassene. Ja, während Jahrhunderten war das eine niedergekommene Stadt, Verlassene heißen. Und dein Land nicht mehr, Shemama, das heißt Wüste. Aber das ist nicht das Wort, das man zum Beispiel braucht für die Wüste Judäa, wo man die größte Zeit des Jahres kann man dort Kleinvieh, Ziegen und Schafe aufziehen. Die haben dort genügend zu fressen. Aber Shemama, das heißt eine Wüste, das kommt von einer Wurzel, die heißt erschreckt sein. Shemama ist ein Land, wenn man das anschaut, bekommt man das Gefühl des Schreckens. Ja, eben, wie ein Mark Twain sagt, es gibt nichts Liebliches für das Auge. Es ist ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Nicht mehr wird man dich Shemama heißen, sondern man wird dich nennen, und das ist wieder so ein schöner Name, meine Lust an ihr. Hebräisch, ein Wort, Chetziba. Es war übrigens der Name von Frau Hiskia. 2. Könige 21,1. Die hat diesen schönen Namen gehabt. Chefziba. Mein Gefallen an ihr. So wird das Land Israel genannt werden. Chefziba. Und dein Land vermählte. Beulah. Denn der Herr wird Lust an dir haben. Und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Das heißt, das Land, das Volk wird wieder mit dem Land verbunden werden. Ich war 2000 Jahre lang fast, hat man ein jüdisches Volk gekannt, ohne Beziehung zum Land. Aber Gott sagt, ich werde die beiden, das Volk und das Land, wieder so zusammenführen, wie Verheiratete, die einfach zusammengehören. Die darf man nicht trennen. Aber die Welt heute möchte die Juden mindestens von gewissen Teilen des Landes trennen. Und die islamische Welt möchte sie gerade ganz trennen von dem Land. Es gibt ja den Vorschlag, sie sollen doch nach Europa gehen. Und Deutschland soll zum Beispiel ein Land für die Juden geben. Aber die haben nichts zu suchen im Nahen Osten. Und Gott sagt, nein, ich werde euch verbinden mit dem Land, so wie Mann und Frau zusammengehören. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Nicht nur die Verbindung des Volkes und des Landes, sondern die Verbindung, Gott wird eine neue Beziehung haben mit Israel. Vers 6. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhm macht auf Erden. Es kommen noch schwere Tage, die schwersten Tage über Jerusalem. Aber selbst in dieser Not werden Gläubige in Jerusalem dann sein aus dem Überrest Israels, wie Wächter auf den Mauern. Und die werden Gott erinnern an seine Verheißungen. Und Gott sagt, macht das so. Ich möchte das so, dass ihr Tag und Nacht mich erinnert an meine Zusagen, dass diese Stadt schließlich befreit und verherrlicht werden soll. Bis er es zum Ruhme macht auf Erden. Bis diese Stadt die Hauptstadt der Welt wird. Vers 8. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, wenn ich fortan deinen Feinden dein Korn zur Speise gebe und wenn Söhne der Fremde deinen Most trinken werden, um welchen du dich abgemüht hast, sondern die es einsammeln, sollen es essen und den Herrn preisen. Und die ihr einbringen, die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gott sagte also, er wird nicht mehr wie früher eben das jüdische Volk verzichten lassen auf den Ertrag dieses Landes, sondern das Land wird ihnen gehören und auch der Ertrag dieses Landes. Und dann geht es noch weiter. Hier heißt es schließlich in den Vorhöfen meines Heiligtums. Aha, dann muss aber wieder ein Tempel kommen in Jerusalem. Ja, natürlich, wie an so vielen Stellen im Alten Testament und auch im Neuen, wird bezeugt, es wird ein Tempel kommen in Jerusalem. Und hier wird er auch wieder erwähnt. Vers 10. Ziehet durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes, bahnet die Straße, reiniget sie von Steinen, erhebt eine Fahne über die Völker. Siehe, der Herr hat eine Kunde erschallen lassen nach dem Ende der Erde hin. Sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, dein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen das heilige Volk, die Erlösten des Herrn, und dich wird man nennen die gesuchte Stadt, die nicht mehr verlassen wird. Also der Messias wird kommen, und zwar mit Gericht und mit Lohn. Siehe, dein Heil kommt, siehe, dein Lohn ist bei ihm. Und seine Vergeltung geht vor ihm her. Also er kommt als Belohner und als Richter. Genau das wird im Neuen Testament in der Offenbarung wieder aufgenommen. Der Herr Jesus sagt in Offenbarung 22 im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft, sein direkter Bezug zu Jesaja hier. Offenbarung 22, lese schon Vers 10. Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches. Die Zeit ist nahe. Und dann Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und wir sehen, wenn Jerusalem befreit wird, das wird die ganze Welt wahrnehmen. Und darum steht hier, bis an die Enden der Erde, erhebt eine Fahne über die Völker. Siehe, der Herr hat eine Kunde erschallen lassen nach dem Ende der Erde hin. Sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Das macht deutlich, in der Endzeit wird die ganze Welt mit einbegriffen sein. Das konnte man sich früher nicht vorstellen. Aber mit der Globalisierung ist das alles so gekommen, dass die ganze Welt wird das sofort wahrnehmen. Ich weiß, es wird nicht sein, dass Jesus Christus kommt und nur der Nahe Osten weiß davon. Die ganze Welt wird alles mitbekommen und wird auch diese Befreiung Jerusalems miterleben. Und nun gehen wir weiter zu Kapitel 63. Wer ist dieser, der von Edom herkommt, von Bozra in hochroten Kleidern, dieser prächtig in seinem Gewande, der einherzieht in der Größe seiner Kraft? Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist Rot an deinem Gewand? Und sind deine Kleider wie die eines Kältertreters? Ich habe die Kälte allein getreten, und von den Völkern war niemand bei mir. Und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider, und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen, und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Merken wir, das wird wieder angespielt auf Kapitel 61, wo wir schon hatten den Tag der Rache, der gleiche Ausdruck, und das Jahr der Erlösung. Und ich blickte umher, und da war kein Helfer. Und ich staunte, und da war kein Unterstützer. Da hat mein Arm mir geholfen, und mein Grimm, er hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm. Und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Sehr geheimnisvoll, nicht wahr? Einer kommt von Edom her. Wo liegt Edom? Das ist ganz einfach. Man kann ein Bibellexikon nehmen oder eine biblische Karte und man sieht, Edom ist das Land von Esau, das Land der Nachkommen Esaus, gerade südlich des Toten Meeres, auf der jordanischen Seite. Wenn man mit dem Auto zum Beispiel durch die Negev-Wüste in Israel runterfährt, dann kann man ziemlich nahe an der jordanischen Grenze vorbeifahren, bis nach Eilat hinunter. Und dann sieht man auf der linken Hand, auf der linken Seite ein langgezogenes rötliches Gebirge, das sind die Berge von Edom. Edom heißt auch Rot. Das hängt eben damit zusammen. Esau war ja, als er auf die Welt kam, rötlich. Der hatte keine roten Haare. Aber der war gut beatmet bei der Geburt. Es waren viele Kinder, die kommen ziemlich bläulich auf die Welt, weil sie ein bisschen zu wenig Sauerstoff gekriegt haben. Aber wenn ein Kind so rötlich kommt, dann weiß man, dass dem ist das so ganz gut gegangen in der Geburt. Weil das ist doch ziemlich beengend, wenn man da durch den Geburtskanal durchgedrückt wird. Aber eben, Esau war sehr gut durchblutet. Und darum sagt die Bibel, er war rötlich. Und später hatte er eine Leibspeise. Ich kann das nicht verstehen, aber er hatte das. Und das war Linsen, und zwar die roten Linsen. Und darum bekam er dann den Namen Edom. Und später ist er ja dann ausgewandert aus dem Land Kanaan und hat sich angesiedelt auf diesen rötlichen Bergen von Edom. Das ist das Land Edom. Und in der biblischen Geschichte ein Land, das immer und immer wieder ein Feindesland war gegen Israel. Obwohl da eigentlich eine Bruderbeziehung bestand. Denn Esau war ja der Bruder von Jakob, später Israel genannt, Stammvater des Volkes Israel. Und nun wird hier beschrieben, da kommt einer von Edom her. Das ist der Herr Jesus, wenn er wiederkommt. Aber einer sagt sich, das geht doch nicht. Ich habe immer gelernt, am Schluss gibt es die Schlacht von Harmagedon. Und Harmagedon liegt ja wahrlich nicht in Jordanien, sondern im Norden Israels, diese Ebene im Hinterland von Haifa, eine riesige Ebene, die heißt Harmagedon oder auch Ebene Jezreel. Und natürlich wird gesagt in der Bibel, dass Jesus Christus als Richter der Welt kommen wird und in Harmagedon die dort versammelten Feinde bestrafen wird. Aber einer sagt, ich verstehe das doch nicht. Ich habe nämlich auch gelernt, Jesus Christus wird wiederkommen auf dem Ölberg. So steht es doch in Zacharia 14. Und der Ölberg ist ja östlich von Jerusalem, gerade gegenüber vom Tempelberg Zion. Ich lese aus Zacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und am Schluss von Vers 5, und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Ja, aber das ist ja bei Jerusalem ganz ein anderer Ort als Harmagedon. Wo kommt Jesus Christus wieder? Machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Die Wiederkunft Christi in Jesaja 19, eine Prophetie über Ägypten, das wird eine Überraschung sein für Ägypten. Das kann ich sagen. Und für alle Moslembrüder. Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Jesus Christus wird mit den Wolken des Himmels wiederkommen. Und da steht, nach Ägypten. Was stimmt jetzt? Natürlich alles. Aber das ist einfach viel zu einfach, wenn man lehrt, große Drangsal, Endschlacht von Harmagedon. Es ist auch völlig vereinfachend, wenn man sagt, da wird ein kommender Diktator kommen, Weltherrscher. Und dann die große Drangsal und Schlacht von Harmagedon. Dieser kommende Herrscher, der wird Herrscher sein über das wiederhergestellte Römische Reich. Dann können wir sagen, das ist der Westen und ganz besonders Europa. Und natürlich wird dieser kommende Diktator von Europa wird eine so gewaltige Macht haben, dass er Einfluss hat auf die ganze Welt. Aber die Bibel beschreibt, es wird mehrere Machtblöcke geben. In Offenbarung 16 zum Beispiel lesen wir von den Königen von Sonnenaufgang, die in die Endkämpfe eingreifen werden. Von jenseits des Euphrat. Es werden keine Namen gesagt. Es wird nichts gesagt von Japan, also sagt niemand über Japan gesprochen, oder über China und so weiter. Aber es sind einfach die Könige von Sonnenaufgang. Das sind nochmals Machtblöcke von Osten, die auch kommen werden. Und dann wird zum Beispiel gesprochen über die Länder, die heute die arabische Welt sind. Und zwar mit den Ausdrücken Assur, Syrien und es wird gesprochen über die libanesischen Städte Tyrus und Sidon. Es wird gesprochen über Ägypten, es wird gesprochen über Ammon, Nordjordanien, Moab, Mitteljordanien, Edom, Südjordanien. Es wird gesprochen über Ismael, arabische Stämme in der saudischen Wüste und so weiter. Und diese werden auch beschrieben in der Bibel, zum Beispiel Psalm 83, als ein Machtblock, der miteinander verbündet ist gegen Israel. Und da sehen wir, die Welt wird komplizierter sein, als wie das manche darstellen, Einheitsregierung. Das stimmt gar nicht, sonst gäbe es ja gar keinen Krieg. Nein, es müssen Blöcke sein, die aufeinander knallen, einen Clash der Zivilisationen. Es wird so kommen. Und so wird der Herr Jesus auch dann verschiedene Feinde an verschiedenen Orten richten müssen. Er wird kommen in Harmagedon und wird dort ganz speziell die Armeen Europas, des wiederhergestellten Römischen Reiches, richten, weil die gegen ihn kriegen werden. Das Römische Reich hat Jesus Christus bei seinem ersten Kommen gekreuzigt. Und das zweite Mal werden sie Krieg gegen ihn führen, sagt Offenbarung 17, Vers 14. Schrecklich. Und dazwischen wurde Europa evangelisiert. Und hat die frohe Botschaft gehört wie kein anderer Kontinent. Aber es begann mit der Kreuzigung und es hört auf mit einem Krieg gegen Jesus Christus. Ja, und dann wird Jesus Christus auch kommen in Ägypten. Er wird auch erscheinen eben auf dem Ölberg und wird die Nationen, das werden arabische Nationen sein speziell, wird er dort richten, die gegen Jerusalem kommen. Und da sehen wir, wird in Edom in Südjordanien noch ein ganz besonderes Völkergericht stattfinden. Also das wird komplex sein. Und jetzt sieht der Prophet in der Vision, Jesus Christus kommt von Edom. Ja, und dann erst kommt er dann auf den Ölberg. Aber zuerst hat er eine Völkerschlacht dort in Jordanien. Und sein Kommen wird hier verglichen mit einem Keltertreter. Im Altertum hat man so eine Vertiefung im Boden gemacht und da hat man die Trauben hineingetan. Und die Keltertreter sind dann barfuß hineingestanden und haben die Trauben so zerquetscht mit den Füßen und dabei wurden ihre Kleider besudelt und befleckt. Und so wird dieses Gericht hier beschrieben wie die eines Keltertreters. Und darum steht hier, wer ist dieser, der von Rotland herkommt, Edom, von Bozra in hochroten Kleidern? Dieser prächtig in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Und dann erklärt er, dass er so wie ein Keltertreter gehandelt hat und seine Kleider mit dem Saft bespritzt hat. Eine schreckliche Beschreibung. Und das zeigt uns eben, dieser Jesus Christus, der für jeden Menschen der Heiland sein will. Und es gibt keinen, der ausgeschlossen ist von diesem Angebot des Heils. Dieser selbe Jesus Christus wird auch der Richter sein für die, die ihn ablehnen und seine Gnade verachten. Und wir müssen beides lehren. Gott ist Liebe und Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm, lehrt der erste Johannesbrief. Jetzt können wir noch aufschlagen in Habakuk 3. Das ist ein wunderbares Gebet, ein Psalm von Habakuk. Habakuk 3, Vers 1, Gebet Habakuks des Propheten nach Shigionot. Und am Schluss schreibt er dem Vorsänger, das ist für den Dirigenten, mit meinem Saitenspiel. Shigionot heißt in aufgeregter Weise. Also hier wird erklärt, wie man dieses Lied singen muss. Das darf man jetzt nicht singen, eben in schwermütiger Weise wie Psalm 88. Sondern es ist jetzt ein aufgeregtes Lied. Und warum? Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her. Teman ist eine andere Ortschaft wie Bozra, in Jesaja 63 erwähnt, in Edom. Sehen wir, wie Habakuk genau mit Jesaja übereinstimmt. Das Kommen Gottes aus dem Land Edom. Gott kommt von Teman her. Und der Heilige vom Gebirge Paran. Das ist auch dort unten. Wenn man also eben an den Bergen Edoms vorbeifährt, runter durch die Negev-Wüste nach Eilat, dann kommt man an die Stelle, wo dann ein Schild steht, Paran. In der Wüste Paran. Fährt man gleich durch, ja? Und hier haben wir diese Ortschaft angegeben, vom Gebirge Paran her. Das ist wieder eine geografische Angabe, die genau in diese Richtung weist. Seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Und es entsteht ein Glanz, wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten und das selbst ist die Hülle seiner Macht. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus, seinen Füßen nach. Jetzt muss man das wirklich lesen und überlegen, was da steht. Er stand und machte die Erde schwanken. Er schaute und machte aufbeben die Nationen, und es zerbarsten die Berge der Vorzeit. Da brechen Berge zusammen. Es barsten die Berge der Vorzeit. Es senkten sich die ewigen Hügel. Da braucht es dann nicht Millionen von Jahren, ja? Das ist Geologie in Echtzeit, ja? Es senkten sich die ewigen Hügel. Seine Wege sind die Wege vor Alters. Und so weiter. Also so eindrücklich, wie die Wiederkunft Christi hier in diesem aufgeregten Lied beschrieben wird. Aber das Lied beruhigt sich dann wieder. Nämlich in Vers 16 schreibt Habakuk, singt Habakuk, ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen. Morschheit drang in meine Gebeine. Und wo ich stand, da zitterte ich. Der ich ruhen werde am Tag der Drangsal. Wenn derjenige gegen das Volk herannaht, der es angreifen wird. Vers 18. Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und lässt mich einherschreiten auf den Höhen. Also ganz entsetzt ist er und am Schluss kommt er richtig zur Ruhe und kann jubeln und danken.